Gut, ihr Lieben, wir wollen wieder in Gottes Wort schauen. Dritter Teil der kleinen Predigtreihe, die Götzendämmerung heißt. Für alle, die irgendeine der anderen verpasst haben, die gibt es ja auch bei uns im Internet, evangeliumshaus.de, Predigt, und dann kann man das direkt dort hören oder auch runterladen. Die Frage, die ich uns heute stellen will, ist: Wem dienst du? Und ich möchte einen sehr bekannten und zentralen Text mit euch anschauen, etwas, was Jesus gesagt hat in Lukas 16, finden wir die Verse 13 bis 15. Und da hat Jesus gesagt: Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Das alles hörten auch die Pharisäer, die am Geld hingen, und sie redeten verächtlich über Jesus. Da sagte er zu ihnen: Vor den Menschen erweckt ihr den Eindruck, ein gottgefälliges Leben zu führen, aber Gott kennt euer Herz. Ich würde mal sagen, das ist wieder typisch Jesus. Er war der liebevollste Mensch, der je seinen Fuß auf diesen Planeten gesetzt hat. Er war der barmherzigste, der mitfühlendste. Wir haben viele, viele Berichte über Jesus, wo er uns so geschildert wird. Gerade mit Menschen, die am Rand der Gesellschaft standen, mit Menschen, die versagt haben. Er hat sich auf sie eingelassen, er hat sie angenommen, er hat sie akzeptiert, er hat mit ihnen geredet und dann in dem Ganzen dann auch die Wahrheit gesagt, weil nur die Wahrheit uns frei macht. Hier werden mal wieder die Pharisäer erwähnt. Menschen, die nach außen hin sehr heilig schienen. Und ich glaube übrigens, dass Jesus die Pharisäer sehr geliebt hat. Sonst hätte er, glaube ich, gar nicht so oft mit denen gesprochen. Und gerade weil er sie geliebt hat, hat er auch manchmal durchgeblickt und hat er gewollt, dass auch sie in den echten Kontakt mit Gott kommen. Wirklich zu dem Gott, den er ja auch repräsentierte als der Sohn Gottes. Er hat gesagt: Wer mich sieht, sieht den Vater. Und auch wenn er hier wieder sehr deutlich im Klartext redet, war es nie, dass er sie einfach nur vor den Kopf stoßen wollte, sondern er wollte ihr Herz gewinnen. Er wusste aber auch, wo ihre Herzen dranhängen. Und das hat er dann torpediert mit Wahrheit. Nie mit Gewalt, aber mit klaren, wahren Worten. Ich finde es bemerkenswert, dass hier, das ist die neue Genfer Übersetzung, das so ausgedrückt wird, dass die, die am Geld hingen, verächtlich über Jesus redeten. Also bei der Vorbereitung ist mir das irgendwie nochmal so ganz neu aufgegangen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch über unsere Gesellschaft ein Stück weit steht, dass manche, die verächtlich über Jesus reden oder über seine Gemeinde und seine Kirche, über den Glauben, das, was vielleicht nur für alte Menschen was ist oder für altmodische Menschen, an diesen Christus zu glauben, bei manchen mag es vielleicht auch damit zusammenhängen. Denn wenn man Jesus näher kommt und berührt ist von seiner Liebe, dann merkt man, er möchte auch verändern und er möchte uns in das hineinbringen, wie wir eigentlich gedacht sind. Und richtig knackig wird es natürlich, wenn es ums Thema Geld geht. Über Geld redet man nicht, das hat man. Geld regiert die Welt. Es gibt ziemlich viele Sprüche so in unserer Gesellschaft, wo wir sagen würden: Ja, das sehen wir natürlich nicht so, das glauben wir nicht so. Aber das ist schon immerhin ein Klima, in dem wir leben. Du musst erfolgreich sein, du musst die Ellenbogen einsetzen und dich nach oben arbeiten. Ich sage nicht, dass wir so denken, aber ich sage, das sind Gedanken in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit. Und wie es ein Kollege von mir neulich mal in einem anderen Zusammenhang ausdrückte: Wir schwimmen in derselben Suppe. Also ich meine, wir sind in dieser Welt. Und auch wir hören solche Gedanken, wir sehen die Werbung, das eine und das andere. Und es ist gut, Jesus zu hören. Ihn zu hören, was er gesagt hat und was er auch heute noch sagt. Er sagt: Man kann nicht Gott und dem Mammon dienen. Nun, diese Predigtreihe heißt Götzendämmerung, weil es feststeht, dass die Götzen dieser Welt zu Ende gehen werden. So es ist, ihre letzte Stunde oder ihr letzter Tag, ihre letzten Jahre oder Jahrzehnte, ich kann euch da keinen Zeitpunkt nennen. Und wenn ihr jemanden findet, der euch einen Zeitpunkt nennen kann, dann seid mal bitte sehr skeptisch. Gott in seiner Weisheit hat festgelegt, wann der Tag sein wird, dass Jesus Christus wiederkommt und somit dann auch alle Götzen so dahin schmelzen. Wir sind Menschen der Zukunft als Christen, weil wir wissen, dass Christus wiederkommt und weil unser Leben auch damit zu tun hat, dass wir von daher eine ganz andere Ausrichtung haben und von daher auch viel freier sind als Menschen, die das nicht glauben und nicht wissen und von daher doch versuchen, ihr Leben aufzubauen nach den Maßstäben dieser Welt. Und das bedeutet Ansehen und Ehre oder große Macht oder viel Geld, um darin vielleicht Sicherheit zu empfinden, was auch immer es ist. Wir als Christen sind die freisten Menschen auf diesem Globus, weil wir wissen, Christus kommt wieder, weil wir wissen, wir unterliegen nicht den Gesetzen dieser Welt. Also schon den Naturgesetzen und so weiter. Aber wir wissen, da kommt ein Tag, Christus wird in Herrlichkeit wiederkommen und dann macht Gott auch all dem Bösen ein Ende. Und das ist für mich das Beste daran. Der Prophet Jesaja, ich möchte noch mal kurz auch diesen Vers nennen, der mich dazu gebracht hat, diese Predigtreihe Götzendämmerung zu nennen. Der Prophet Jesaja in Kapitel 2, Vers 17 hat gesagt, der Herr aber allein wird erhaben sein an jenem Tag und die nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden. Was sind Götzen? Nun, Götzen ist all das, was den Platz eingenommen hat oder einnehmen will, der nur dem lebendigen, wahren Gott gebührt und gehört. Jeder Mensch, nicht nur die Christen, sollten den Schöpfer von Himmel und Erde ehren, ihm danken und ihn anbeten. Wir als Christen haben das erkannt und wir tun das gerne. Und wir wünschen uns, dass wir noch vielen Menschen das weitersagen können und dass sie mit uns hineinkommen, den einzig wahren Gott anzubeten, ihn zu ehren, ihn wertzuschätzen und von daher auch in die einzig wahre Position zu kommen als Mensch. Danke Gott, du hast mich gemacht. Du bist mein Schöpfer, dich ehre ich. Es ist mir wichtig bei dieser Reihe, dass es nicht unser Auftrag ist, den anderen ihre Götzen vorzuhalten, sondern dass unser Hauptauftrag darin besteht, den wahren und lebendigen, barmherzigen und liebevollen Gott ihnen bekannt zu machen, weil das ist die Kraft, die die Götzen schmelzen lässt in ihrem Leben. Die Götzen haben schon verloren. Schon vor 2000 Jahren, als Christus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, hat er den Götzen alle Kraft genommen. Die Frage ist nur, sehen wir das, erkennen wir das? Ich glaube, wir als Christen, wir haben uns ja dazu entschieden, wir haben das gesehen, wir haben ein bisschen von Jesus gesehen und deswegen haben wir ihm unser Leben gegeben. Der Apostel Paulus schreibt übrigens an die Epheser, dass er für die betet, dass sie noch mehr von Jesus sehen und mehr von ihm erkennen. Das finde ich sehr interessant, weil ich gestehe euch mal, manchmal denke ich so, naja, ich weiß Bescheid. Ich bin schon ein paar Jahrzehnte unterwegs mit Jesus, habe die Bibel schon ein paar Mal durchgelesen. Ich weiß doch Bescheid. Und dann mahnt mich dieses Wort von Paulus, wo er an Christen schreibt, dass er für sie betet, dass sie Jesus mehr erkennen, dass ich denke, stimmt, das gilt auch für mich. Jesus ist noch liebevoller, als ich ihn bisher erkannt habe. Jesus ist noch mächtiger, als ich ihn bisher erkannt habe. Jesus ist noch barmherziger, noch mitfühlender, vielleicht noch fröhlicher, als ich ihn bisher erkannt habe. Jesus ist noch souveräner, als ich ihn bisher erkannt habe. Und das wünsche ich mir auch für mich und für euch, dass wir noch mehr Christus sehen und dass wir ihm dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Manchmal habe ich das so falsch in Erinnerung gehabt, dann dachte ich so, wir sollen das nicht tun, ja? Wir sollen nicht zugleich Gott und dem Mammon dienen. Aber das steht ja da gar nicht, dass wir das nicht sollen. Jesus macht es noch deutlicher, er sagt, es geht gar nicht. Ihr könnt das nicht. Es ist eine sachliche Aussage, das geht gar nicht. Denn irgendwo hast du dein Herz festgemacht. Das kannst du so an deinen inneren Gesprächen zum Beispiel wahrnehmen. So, wir führen ja auch immer wieder mal so innere Diskussionen mit uns, ich und mein inneres Team. Und wir träumen von Dingen, wir haben Vorstellungen, was wir wollen, wo es hingeht. Das ist übrigens gut, ja, so sind wir als Menschen geschaffen, auch mit einer Zielorientierung. Aber was ist das? Wovon träumst du? Was ist das Wichtigste? Wo ist deine größte Sehnsucht? Und mit diesem Gedanken kannst du auf die Spur kommen, ob es da irgendwo Götzen in deinem Leben gibt. Oder, ich möchte das immer gerne auch so sehen, oder so kleine Götzen, die gerade größer werden wollen. Was ist denn nun Mammon? Ist Mammon dasselbe wie Geld? Ist Geld gleich Mammon? Ich meine nicht, obwohl es natürlich sehr eng beieinander steht. Mammon ist verbunden mit der Geldliebe. Also Geld an sich ist was sehr Neutrales. Das ist sehr sachlich. Also Geld ist praktisch. Geld ist sehr, sehr praktisch. Hätten wir heutzutage kein Geld, dann müssten wir halt immer noch die Waren tauschen. Ja, dann würdest du sagen, oh, jetzt brauche ich ein Brot zum Frühstücken morgen. Ach, was kann ich denn jetzt von dem, was ich habe, eintauschen dagegen? Also, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe hier noch 3 Äpfel. Mal sehen, vielleicht gibt mir einer für 3 Äpfel ein Leibbrot. Ja? So, wir müssten, wenn es kein Geld gäbe, beständig so Dinge tauschen, wie das ja auch früher war. Also Geld ist erstmal neutral. Problematisch wird es, wenn wir Geld lieben. Wenn wir das Geld lieben, und da musst du jetzt vielleicht nicht an Banknoten denken, das kann natürlich auch in Form eines Kontos sein, also wenn du Geld liebst, dann wird es problematisch. Und ich sehe das so, wenn wir Geld lieben, dann gibt es eine finstere Macht, und das ist Mammon, und die klemmt sich dahinter, die verbindet sich mit der Geldliebe, und dann wird es schwierig für unser Leben, dann baut sich ein Götze auf. Und dann wird es gefährlich. Und ich wünsche mir, dass der Geist Gottes zu uns spricht und zu uns hilft, weil ich glaube, dass die Liebe zum Geld, dass der Mammon der stärkste Götze ist, den wir in unserer Kultur haben. Es gibt ganz andere Kulturen auf dieser Erde. Es gibt auch Kulturen, wo man wirklich noch verschiedene andere Götter anbetet und sie sucht und anderen Göttern Opfer bringt und versucht, sie damit zufriedenzustellen, weil man Angst hat. Es gibt Ahnenkult, es gibt auf dieser Erde schon eine Menge Götzen, die sich in den Weg sperren, die versuchen, in diesem Weg zu stehen, den einzig wahren Gott, den einzig wahren Schöpfer, den Vater Jesu Christi anzubeten. In unserer Kultur, und das ist ja so unser Problem, sag mal das mit dem Balken, ja, mit dem Splitter und dem Balken. Also wir erkennen oft die Fehler bei anderen ja viel mehr als bei uns selbst. Ist das so? Thomas hat ja auch gerade kurz was über Ehe gesagt. Ja? Ist doch kein Problem, die Lösung ist so und so. Das ist so eine spannende Frage für eine gesunde Ehe, dass man damit klarkommt. Eine andere spannende Frage ist, bist du bereit, auch deinen Fehler zu sehen oder siehst du nur den Fehler beim anderen? Manchmal denke ich, je älter man wird, desto schlimmer wird das ja. Bei mir. Bei euch nicht, aber bei mir. Und da müssen wir halt kämpfen, da müssen wir drum ringen, da müssen wir Gott bitten, erleuchte mich, schenk mir dein Licht, schenk mir deine Wahrheit. Wie bin ich unterwegs? Wie bin ich unterwegs mit Mammon? Wie bin ich unterwegs mit Geld? Also Mammon ist eine finstere Macht, die es auf dieser Erde gibt, wie es viele andere finstere Mächte gibt. Und ich glaube, dass wir in der Gesellschaft, in der wir leben, in dieser kapitalistischen, konsumorientierten Gesellschaft, Mammon der stärkste Götze ist, der sich aber auch oft gut tarnt, der sich versteckt, der uns erst Gutes verspricht, aber wenn unsere Liebe zum Geld groß wird, dann werden wir verlieren, dann werden wir selbst zerstört werden, dann werden wir Beziehungen zerstören, dann werden wir Leben zerstören. Das ist dann die Höchstform natürlich, aber es gibt auch davor etwas, wo wir merken, das will uns einengen. Manche Menschen sind verschuldet, überschuldet. Privatinsolvenzen ist ja über die letzten Jahre oder vielleicht Jahrzehnte immer mehr ein Thema geworden in unserer Gesellschaft. Warum? Weil es immer mehr Menschen gibt, die sich so sehr verschuldet haben, dass sie das mit ihrem normalen Einkommen nie mehr abzahlen können. Gott sei Dank hat man da jetzt auch Wege dann gefunden. Aber ich sage mal, das ist nicht der Plan, wie wir leben sollten. Der Plan ist, dass wir mit dem Geld umgehen können im Sinne Gottes. In 1. Timotheus 6, in 1. Timotheus 6, Vers 10 heißt es, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Oft denken wir, wenn wir so in der Zeitung lesen von sehr geldgierigen Menschen, von irgendwelchen Bankern, es gibt übrigens auch gute Banker, möchte ich mal sagen, aber die sind ja sehr im Fokus, weil da auch viel Schlimmes passiert ist, ja. Da denken wir manchmal, jo, und die haben jetzt das Leben von anderen zerstört. Manche, die Kredite haben sich verschoben, USA, diese Bankenkrise. Und einfache Leute, die ihr Häuschen abzahlen wollen, können das nicht mehr, weil die auf einmal die Kredite viel teurer sind und so weiter. Und dann denken wir, die bösen Banker. Und irgendwo stimmt das auch. Aber wisst ihr, das sind auch ganz arme Menschen. Nicht wenige von ihnen nehmen sich das Leben, wenn sie so richtig in die Krise kommen. Warum passiert das eigentlich? Ja, weil ihr Herz am Geld hängt, an dem Reichtum, an der Weiterentwicklung. Ihre Identität ist damit verbunden, dass sie irgendwie erfolgreich sind und immer reicher werden. Da haben sie ihr Herz mit verschmolzen, ohne es zu merken, über die Zeit. Und wenn dann die Krise reinhaut und sie nicht Jesus haben, dann sehen sie keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Wie kann das sein? Das ist Mammon. Das ist diese finstere Macht in dieser Welt, die unser Herz einnehmen möchte, die unser Herz eng machen will, die uns gierig, geizig macht. Davon will Christus uns frei machen. Ihr könnt nicht dem dienen und dem wahren Gott dienen. Nun, was steckt eigentlich dahinter? Die Geldliebe, ja. Es gibt ja, ich habe noch keinen Menschen getroffen, der irgendwie da mit seinen Geldscheinen saß und sagt, ich liebe Geld und ich liebe, riech mal wunderbar diese Scheine und so. So ist das ja nicht mit der Geldliebe. So platt ist das ja nicht, sondern ist hinter diesem Götzen, Mammon, verbergen sich eigentlich so verschiedene Mechanismen. Es kann sogar sein, dass Menschen sich sehr unterschiedlich, fast gegensätzlich verhalten und trotzdem ist jeweils Mammon die Macht dahinter, die diese Menschen verleitet. Stellen wir uns ein Ehepaar vor und der Mann sagt, nein, wir werden jetzt sparsamer leben. Ja, wir müssen das zurücklegen, das Geld, das muss aufs Sparbuch oder heute weiß man gar nicht mehr, wo man das hinlegen soll, weil es keinen Zinsen mehr gibt oder anderes Thema. Aber gut, wir legen das beiseite, wir sparen das. Ja, dann, wenn schlimme Zeiten kommen, dann haben wir das noch. Das ist nicht ganz falsch. Aber, und die Frau sagt, nein, weißt du, ich werde jetzt auch noch einen Job annehmen, ja. Ich habe schon einen halben Job, ich mache noch 400 Euro, weißt du. Ach komm, man muss sich auch mal was leisten können, ja. Schau mal, die Nachbarn, ist schon wieder ein neues Auto. Und unser ist schon so alt. Ja, komm, ah. Und dann arbeitet Mammon auf einer ganz anderen Ebene. Aber es ist immer diese Kraft, dieses, was uns gierig macht, das, was uns hinzieht und was uns auch von Gott wegzieht. Was steckt hinter Mammon? Oh, das kann man jetzt leider schlecht lesen. Ein Gedanke sind Sicherheit und sind Sorgen. Sicherheit, die wir uns als Menschen selber erschaffen, dadurch, dass wir ein dickes Bankkonto haben. Dann glauben wir, dass wir sicher sind. Und wenn dann irgendwie das bedroht ist auf irgendeine Weise, dann machen wir uns Sorgen. Und die Bibel sagt uns einiges darüber, was wir damit machen sollen und was unsere Sicherheit ist und was wir mit unseren Sorgen machen sollen. Darüber hat Jesus auch oft gesprochen. Wenn unsere Sicherheit nicht in Gott ist, wenn unser Leben nicht in Gott ist, ja, dann müssen wir ja irgendwo anderes unsere Sicherheiten suchen. Und dann suchen wir sie unter anderem in einem dicken Bankkonto. Der Ehemann, der zu seiner Frau sagt, nein, nein, das müssen wir auch noch beiseite legen. Und das muss unsere Sicherheit hier sein. Ja, das Haus haben wir jetzt fast abbezahlt. Komm, wir kaufen noch eine Wohnung als Sicherheit. Ich sage übrigens nicht, dass das grundsätzlich falsch ist. Ich lege euch das vor, dass ihr mal in eure Herzen schaut. Wo steht ihr? Übrigens, viele von uns stehen ja gar nicht an dem Punkt, überhaupt überlegen zu können, sich Eigentum zu kaufen. Wir haben ja auch hier große soziale Unterschiede. Aber auch Menschen, die wenig haben, können ihre Sicherheit versuchen zu setzen in Geld, statt in dem lebendigen Gott, der gesagt hat, ich bin deine Sicherheit. Wirf die Sorgen auf mich. Ansehen, Status und Ehre, auch das kann dahinter stecken. Das ist jetzt gerade mal die Ehefrau in meinem Beispiel, das kann auch andersrum sein. Das ist keine geschlechterspezifische Aussage. Aber dass jemand sagt, wir brauchen viel Geld, weil wir müssen uns was leisten können. Und naja, wenn ich mich mal vergleiche so mit den anderen, so platt sagt man das meist nicht, das spielt sich tief im Herzen ab, sagt man ja, komm, wir müssen noch mal mehr Geld verdienen, damit wir auch gut genug dastehen. Das Auto oder die neue Küche oder das iPhone oder was ist das? Das hat was mit Ansehen, mit Ehre, mit Status zu tun. Übrigens ist uns das allen wichtig. Für alle, die jetzt wieder denken, naja, schlimm die anderen, ne? Wisst ihr, dass wir alle Wertschätzung brauchen? Also jeder von uns braucht Wertschätzung. Jeder von uns will geliebt sein. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Deswegen sagt Gott, ihr könnt nicht dem Mammon und Gott dienen. Dient doch dem einzig wahren, lebendigen Gott. Und ihr findet eure Identität in diesem Gott, der euch geliebt hat und der euch liebt und der euch jeden Tag liebt. Und das macht euch frei von dem Mammon, weil ihr sagt, ja gut, und wenn ich nicht Hugo Boss anhabe, ist nicht Hugo Boss übrigens. Dürfte man auch, also versteht mich richtig, ich predige hier nicht gegen etwas, aber meine Identität ist nicht in einem schicken Anzug hier heute. Meine Identität ist in dem lebendigen Gott, der mich liebt, wie ich bin. Ich habe es nicht nötig, dass ich rumlaufe und dass ich anderen beweise, wie toll ich bin, wie gut ich aussehe, wie fantastisch ich alles kann. Auch hierhinter kann sich Mammon verstecken und uns treiben und uns unser Leben antreiben wie ein Sklaventreiber. Wir müssen mehr verdienen, wir müssen mehr Geld sammeln. Wisst ihr, was auch so fatal und so merkwürdig ist beim Thema Geld? Überleg mal, mit wem du dich, wenn du dich vergleichst, so mit deinem Einkommen oder deinem Taschengeld oder so, mit wem vergleichst du dich im Regelfall? Mit denen, die mehr haben, oder? Dann denkst du immer, du hast wenig. Ist komisch, oder? Warum ist das eigentlich so? Wisst ihr, dass wir zu den reichsten Menschen auf der Erde gehören? Wir gehören zu den reichsten Menschen auf der Erde. Da kannst du mal, da gibt es Internetseiten drüber, kannst du den weltweiten Vergleich und so weiter. Das, was wir besitzen, das ist unglaublich viel, unglaublich viel. Und nochmal, ich sage es nicht, um uns zu beschämen, aber vielleicht mal, um es ein bisschen gerade rücken zu die Möbel und zu sagen, du bist nicht ein armer Schlucker. Nein, wir sind so gesegnet. Und nochmal mein Appell, wir sollten teilen. Wir sollten teilen und das wird uns glücklich machen. Bei manchen, hier steht Kontrolle, Herrschen, bei manchen versteckt sich der Götze Mammon hinter Kontrolle und Herrschen. Manche leben daraus, dass sie anderen Leuten bestimmen können, wo es lang geht und dass sie sie beherrschen. Und ja, man sagt so, wer bezahlt, der bestimmt. Also in der Welt sagt man das, ja. So manchen, da ist diese Wurzel dahinter. Dieser Antrieb, ich muss viel Geld haben, weil dann kann ich Menschen sagen, wo es lang geht, dann bestimme ich, wo es lang geht. Dann bestimme ich das, dann bestimme ich das, bestimme ich jenes. Auch das gibt es und der Götze Mammon, der versteckt sich dahinter und treibt uns an. Wie werden und wie bleiben wir denn frei? Kolosser 2, Vers 6 sagt, ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und ihr habt euch Jesus Christus als Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Das macht uns frei. oder hält uns frei von dem Götzen Mammon. Wenn wir verwurzelt sind in Christus, verwurzelt in seiner Liebe und wenn wir Gott danken, wenn wir ihm dankbar sind. Vielleicht kommt dann sogar manchmal der Impuls vom Heiligen Geist und du vergleichst dich mal mit dem, der weniger hat. Und vielleicht löst der Heilige Geist in dir etwas aus, wo du sagst, dem schenke ich etwas, mit dem teile ich etwas. Und das ist, wie Christus es uns vorgelebt hat und wie Christus ist und wie Gott bis heute ist. Wisst ihr, und dann in solchen Momenten, dann zerschlagen wir den Götzen. Ja? Es gibt im Alten Testament ja diese herrlichen, für uns anschauliche Erlebnisse und Begebenheiten, wie Gideon zum Beispiel, die Götzen zerschlug. Da waren das noch so richtig Statuen, wo die Menschen kamen und sich vor denen niedergebeugt haben. Für uns war ja heute undenkbar so ein Verhalten. Aber wisst ihr, wir können auch Götzen zerschlagen. Jemand hat mal gesagt, wir handeln im entgegengesetzten Geist. Im entgegengesetzten Geist dieser Welt handeln wir. Wir handeln im Heiligen Geist, in dem Geist der Liebe, in dem Geist Gottes. Wie Jesus gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und es gibt eine Glückseligkeit, also es ist so ein altes Wort. Ja? Was ist das? Das ist eine himmlische Freude. Ja, Glückseligkeit ist eine himmlische Freude. Das ist mehr als Happy Clappy und meine Fußballmannschaft hat gewonnen, sondern das ist so ganz tief. Es kann sich aber auch nach außen stark äußern, indem wir jubeln und uns freuen. Das darf es, ja. Das ist eine Kraft übrigens, so sind wir geschaffen. Aber das gibt es, wenn wir darauf schauen und sagen, wow, dieses Patenkind in Guatemala, wo wir ein bisschen Geld spenden jeden Monat, für uns eigentlich keine große Summe. Aber dieses Kind kann dann zur Schule gehen und es kriegt am Tag eine warme Mahlzeit und es kriegt noch biblischen Unterricht. Das ist jetzt nur ein Beispiel, davon gibt es viele gute Angebote. Das ist nur ein Beispiel. Und da gibt es doch im Herzen etwas, diese Glückseligkeit, diese Freude, oder? Wow, ich kann da Gutes tun, ich kann da segnen. Und da gibt es halt ein paar Schuhe weniger dieses Jahr. Hast du das schon bald raus? In Epheser 3 heißt es, ab Vers 14, noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, schreibt der Apostel Paulus, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf Erden ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens, Glauben heißt ja, ich sehe ihn nicht, aber er ist doch da und ich weiß das in meinem Herzen durch den Heiligen Geist, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Auch hier wieder dieser Gedanke der Wurzeln. Übrigens, dieses Bild hier, das könnt ihr leider nicht so gut erkennen, was wir hier sehen, ist so eine Wiese, die ist auch irgendwo länger nicht gemäht worden. Steht ziemlich hoch und mittendrin sind Brennnessel. Ja, das ist das Bild, das sind Brennnessel. Und ich habe das Bild gesucht, weil ich im letzten Jahr ein Teilstück einer Wiese mit übernommen hatte von unserem Vermieter. Und ich habe diese Wiese gepflegt. Und die Pflege fing erstmal damit an, dass das so aussah und ich erstmal überhaupt da Grund reinbringen musste. Also erstmal dieses hohe Gestrüpp so weg. Und da waren unglaublich viele Brennnessel. Und die sind ja nicht angenehm, wie wir wissen. Ich meine, es gibt Menschen, die das irgendwie gerne essen, weiß ich auch nicht. Brennnesselsuppe oder so, keine Ahnung, aber Brennnessel sind nicht angenehm im Garten, die will man da nicht haben. Ja, da kann man irgendwie im Sommer nicht mit T-Shirt und offenem Arm, dann tut das weh, wenn man da dran gekommen ist, sieht auch nicht schön aus und wächst ja unglaublich. Ich nenne das mal Unkraut. Vielleicht gibt es nachher beim Kaffee irgendeinen hier, der sagt, ah, das ist kein Unkraut. Okay, für mich ist das Unkraut, das will ich nicht haben. Ich wollte eine schöne Wiese haben und keinen Brennnessel. Und bei dem Brennnessel ist wie bei den meisten Unkraut, wenn du das einfach nur abmähst oben oberflächlich, dann kommt es ja wieder. Dann kommt es ja wieder. Du musst schon irgendwie das mit den Wurzeln ausheben. Was will ich sagen? Vielleicht brauchen wir den Geist Gottes, dass auch die Wurzeln des Mammon bei uns ausgehoben werden aus unseren Herzen. Da dürfen wir ihn drum bitten, dass er uns hilft. Da, wo das irgendwie vorhanden ist und wo du feststellst, ja eigentlich doch, ich will so leben, wie Jesus es sagt. Ich will so leben, ich will frei sein und ich will ein großzügiger Mensch sein. Aber immer piekst es da immer wieder. Dann bitte mal den Geist Gottes, dass er mal tief in dein Herz geht. Und vielleicht gibt es irgendeine dieser Wurzeln von Kontrolle, Herrschen, von Ansehen und Macht und Status oder eben Sicherheitsdenken, Übertriebenes. Dann bitte den Heiligen Geist, dass er kommt und dass er mal diese Brennnessel so ganz tief rausnimmt und dass er da reinsetzt, dieses Verwurzeltsein in Christus, in seiner Liebe. Unsere Sicherheit ist nicht in unserem Bankkonto. Und nochmal, ich sage nicht, dass es falsch ist, zu sparen. Sag ich gar nicht. Wir sind nicht berufen, Bettelmönche zu sein. Ja. Vielleicht der eine oder andere, ich weiß es nicht. Nur es ist gut, Rücklagen zu haben, es ist gut, vernünftig zu sein, zu haushalten, ganz wichtig alles. Aber ich frage dich, wo ist deine Sicherheit? Die Sicherheit ist nicht im Bankkonto. Das wissen wir ja heute. Wer so ein bisschen die Zeitung mitliest, was los ist, ist, dass da überhaupt keine Sicherheit mehr ist. Dass das so blitzschnell alles einstürzen kann. Und das ist nicht das Bankkonto, was uns sorgenfrei leben lässt. Gerade im Bereich des Finanzwesens kann ich mir vorstellen, dass noch manche Turbulenzen kommen. Woher ist man dann noch sicher? Bei Christus, bei ihm. Unser Leben ist in ihm. Er ist unsere Sicherheit. Das kannst du jeden Tag ausrufen über dir. Christus ist deine Sicherheit. Und wenn du Schätze im Himmel sammelst übrigens, da gibt es keine Inflation. Ja, da gibt es keine Bankenpleite. Kannst du dich freuen. Das Sicherste, wo du dein Geld anlegen kannst. Du brauchst natürlich Glauben, dass du in den Himmel gehen wirst und dass sich das dann mal auszahlt. Wobei Gottes Wort auch sagt, wer sät, wird ernten und das gibt es auch schon hier in diesem Leben. Hebräer 13, es ist erstaunlich, wie oft die Bibel über Geld spricht. Ja, über Geld spricht man nicht, sagt unsere Gesellschaft. Es ist erstaunlich, wie oft die Bibel über Geld spricht. Eine weitere Stelle, Hebräer 13, Vers 5. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Was wir hier übrigens lesen, ist eine schöne, auch praktische Anweisung für uns, wie wir mit dem Wort Gottes, mit seinen Zusagen, seinen Verheißungen umgehen können. Wie mache ich das, wenn ich feststelle, oh, Geld spielt doch irgendwie eine Rolle, wenn ich mal ganz ehrlich bin in meinem Leben, also so die Liebe zum Geld, dieses Ich will da anhäufen, ist doch ein bisschen da, dann kannst du Wort Gottes lesen, das sind alles Zitate, ja, aus der Bibel, die der Schreiber des Hebräerbriefes hier eingebaut hat. Ich werde dich nie vergessen, dich niemals im Stich lassen. So, das gibt uns Mut. Versteht ihr? Das ist ganz praktisch. Nehmt das jetzt mal nicht, ah ja, noch eine Bibelstelle gerade da vorne. Das kannst du ganz praktisch mit nach Hause nehmen. Das kannst du tun. Vielleicht solltest du das tun. Dass du sagst, der Herr ist mein Helfer, deswegen fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Du proklamierst das Wort Gottes. Ich weiß das. Einige von uns das auch tun und das hat eine Kraft. Die Bibel sagt einmal an einer Stelle in der Offenbarung, wer das Wort Gottes hört, wird gesegnet sein. Wie kann ich denn das Wort Gottes hören? Du kannst es hören, indem du es laut aussprichst. Das kannst du auch alleine in deiner stillen Zeit machen. Beim Autofahren, wie auch immer. Du zitierst das Wort Gottes und wenn sich das noch mit Glauben vermischt, dann ist das Kraft. Und dann gibt es Mut, wie das hier heißt. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen. So lass uns nicht nachher nach Hause gehen und sagen, oh, der Carsten, der hat über Götzen gesprochen, das ist ganz furchtbar, ganz schlimm, das darf ich nicht mehr haben. Nein, benutze die Wahrheit und die macht dich frei und die lässt die Götzen schmelzen. Der Herr ist mein Helfer, er ist mein Versorger. Das gibt mir Mut. Und du kannst viele Zusagen Gottes aussprechen und so wird nicht die Geldgier dein Leben bestimmen, sondern Gott wird dein Leben bestimmen. Nicht Mammon ist dein Herr, sondern du regierst in deinem Leben, weil Christus über dich regiert. Weil er dein Herr ist, bist du frei. Ich möchte dir noch eine Illustration geben. Ich habe da so drüber nachgedacht, um das nochmal irgendwie zu illustrieren. Wie ist das mit dem Mammon? Weil das ist eine starke Kraft. Das wird oft unterschätzt. Das kann einen schon wegreißen. Was wir hier sehen, ist ein Lenkdrachen. Und auf diesem Bild seht ihr, wenn ihr es hoffentlich erkennen könnt, irgendwie ist unser Beamer ein bisschen grell. Gut, ihr seht dort einen Mann. Und dadurch könnt ihr erkennen, wie groß dieser Lenkdrachen ist, ja? Hat jemand einen Lenkdrachen? Also kleiner wahrscheinlich. Ja. Lenkdrachen hatten wir auch mal. Das ist also mehr als wie früher, gab es ja immer diese Drachen, so der Klassiker, der Vater baut mit seinem Sohn einen Drachen. So mit einer Schnur, ja, selbst gebaut aus Holz und so. Habe ich auch noch erlebt, war schön. Und den konntest du dann so hoch steigen lassen im Wind. Und die Lenkdrachen hast du zwei Schnüre, das heißt, du kannst ziehen und dadurch kannst du den steuern. Dann kannst du so Figuren am Himmel machen und den schön im Wind fliegen lassen. Nun ist natürlich bei uns Menschen so, wir neigen immer dazu, alles irgendwie noch zu steigern und immer noch größer zu machen. Und so gibt es also Lenkdrachen von so einer Spannweite hier. Also wenn der Mann irgendwie 1,70 ist, dann ist das Teil mehr als 3 Meter, 4 Meter oder was, groß. Und hier ist meine Aussage. Also wenn du mit so einem großen Lenkdrachen unterwegs bist, dann brauchst du einen Bodenanker. Dann musst du dich im Boden verankern. Hier, das habe ich im Internet gefunden, das gibt's wirklich. Das ist eine Hose, die du über deine normale Kleidung anziehen kannst. Ja? Und an dieser Hose kannst du Schnüre befestigen. Dafür ist die gemacht, ja, nur dafür. Und dann gibt es, das ist ja noch viel schlechter zu erkennen, gibt es sogenannte Bodenanker hier. Das ist so ähnlich, wie wenn wir zelten, ja? So ein, wie heißt das? Ein Hering, genau. Schönes Teekesselchen. Also für unsere internationalen Leute, Hering ist zum einen ein Fisch, den man essen kann. Und zum anderen etwas, womit man Zelte befestigt, indem man in dem Boden dann diesen Hering reinmacht, diesen Stab aus Holz oder aus Metall, damit das Zelt fest stehen bleibt. Und so gibt es das auch für Menschen, die solche gewaltigen Lenkdrachen benutzen wollen. Die ziehen so eine Hose sich drüber, da kommen Schnüre dran und dann machen die solche Bodenanker in den Boden. Weil wenn du das nicht machst und du hast so einen großen Drachen, du schaffst es nicht schnell genug loszulassen, fliegst du mit dem weg. Und das kann richtig gefährlich werden, denn aus 1,5 Metern in den Sand fallen ist nicht schlimm. Aber je höher das wird und je weiter man wegkommt, ich habe so ein kleines Video mal gesehen, wo das wirklich passiert ist. Ich weiß gar nicht, warum der nicht losgelassen hat, aber der ist viele, viele Meter geflogen und dann leider auf einer Straße gelandet. Dann kam der Rettungswagen, also mehr habe ich nicht davon gesehen. Ich möchte uns heute sagen, dass wenn wir keinen Bodenanker haben, wenn wir nicht verwurzelt sind in Christus, sind wir in sehr großer Gefahr, dass Mammon unser Leben wegfegt. Mammon ist eine starke Kraft. Und so manche Menschen haben das unterschätzt, stehen irgendwann vor dem Scherbenhaufen einer zerbrochenen Ehe, einer gescheiterten Karriere. Es gibt manche Obdachlose, die eine große Karriere hatten, aus irgendwelchen Umständen, die sie dann gar nicht mehr im Griff hatten und gar nicht mehr steuern konnten, sind sie irgendwie arbeitslos geworden, Ehe zerbrochen, keine Hoffnung mehr, alles kaputt. An Gott zu glauben und das Herz in ihm zu verankern, ja, den Bodenanker, wie als Wurzel in der Liebe Gottes zu haben, ist unser Schutz gegen Mammon. Dann kann Mammon uns gar nichts. Weil wir Gott dienen und nicht dem Mammon. Du kannst nicht beides. Du musst irgendwo dein Herz festmachen. Mach es fest an Gott, ihm zu dienen. Und danke ihm für das, was er dir gibt. Und teile was du hast. Und du wirst als freier und fröhlicher Mensch unterwegs sein. Ich möchte auf die Zielgerade kommen und Ursula schon mal bitten und das Team, dass wir gleich gemeinsam singen. Im Psalm 92 heißt es: Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immerzu. Selbst in hohem Alter, das sage ich euch Älteren zu, selbst in hohem Alter sprießen sie noch. Sie stehen in vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkündigen sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels. Amen. Amen. Dann bitte ich euch aufzustehen, wenn ihr könnt. Lasst uns gemeinsam ein Lied singen.